Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Reicht doch, oder?
Einstieg? Arbeitsalter?
Ja, das ist von daheim.
Und dann?
Aussetzung. Okay. Ich verpacke das ein bisschen anders.
Okay.
Sehr gut.
Ich kann schon.
Ist immer so ein bisschen. Ist das nah genug? Sehr schön. Dann herzlich willkommen bei der Veranstaltung Let's Talk About Books, wobei das gar nicht so richtig stimmt. Wir reden eher darüber, wie überhaupt ein Buch entsteht, hergestellt wird. Von der Bleiwürste zum Kunstobjekt ist wahrscheinlich auch nur mittelmäßig richtig. Bleiwüsten gibt's nicht mehr. Es gibt andere Wüsten und Kunstobjekte gibt es gelegentlich. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Katharina Hesse von der Stiftung Buchkunst. Ich habe die einzige Berechtigung ist, dass ich hier die Fragen stelle, ist, dass ich im täglichen Leben relativ viel mit Herstellern zu tun habe. Die sind unser Saft, weil die schönen Bücher bestenfalls machen. Profis sind aber Gott sei Dank auch da, nämlich zwei. Die Dame rechts von mir ist Franziska Brinkmann. Sie ist Herstellerin beim Ullstein, bei den Ullstein Verlagen. Und Florian Enz ist Herstellungsleiter von den Rowohlt Verlagen. Und wie sie das geworden sind, das versuche ich jetzt mal rauszufinden und fange mal mit der Dame an. Franziska, erstens, wie bist du auf die Idee gekommen? Weil ich erinnere mich, früher haben die meisten Leute, wenn sie irgendwie hier an den Ständen waren, die wollen immer alle Lektoren werden. Wie kommt man auf die Idee, Herstellerin zu werden?
Ja, bei mir war das tatsächlich, ich habe mich im Jugendalter für den Journalismus interessiert und habe dann bei einer Jugendzeitung gearbeitet. Und dort haben wir tatsächlich dann einen Layout-Workshop in Quark Express noch gemacht. Und das fand ich sehr interessant und spannend und habe mir dann eben auch vorgestellt, dass ich eher mit Büchern arbeite als mit Zeitungen. Und so bin ich dann auf die Buchbranche gekommen.
Okay, wie das dann weiterging, frage ich gleich. Florian Enz hatte wahrscheinlich überhaupt gar keine Wahl, Hersteller zu werden, weil nämlich seine komplette Familie aus Herstellern besteht.
Das wollte ich eigentlich gar nicht erwähnen jetzt hier.
Ja, habe ich gemacht.
Aber jetzt ist es schon passiert, genau. Nein, aber tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht wusste, was ich werden soll oder will. Und weil ich es nicht wusste, habe ich gedacht, Verlag ist total spannend, weil ein Verlag eigentlich so ganz viele verschiedene Berufe abbildet und man sich nicht gleich entscheiden muss, was man später machen möchte. Und wenn man dann aber erstmal im Verlag angelangt ist und eine Ausbildung im Verlag gemacht hat, wie ich es gemacht habe, dann bleibt für mich nach wie vor bis heute eigentlich nur ein einziger Beruf übrig und das ist der des Herstellers. weil er einfach am spannendsten und am kreativsten ist, wie ich finde. Und so erging es mir dann auch neben der familiären Vorbelastung.
Ja, also das Vorbelastung klingt ja hart. Du hast gerade gesagt, eine Ausbildung gemacht. Du hast Verlagsbuchhändler noch gelernt. Diesen Ausbildungsberuf gibt es nicht mehr. Der heißt jetzt Medienkaufmann Digital und Print. Ja. Ist aber im Prinzip was Ähnliches.
Ich würde auch sagen, es hat sich also mit Sicherheit verändert. Das Digitale ist vor allen Dingen dazugekommen. Aber im Großen und Ganzen ist es zumindest auf den Verlag bezogen, was man dort intern macht. Mit Sicherheit noch immer genauso wie der Ausbildungsberuf des Verlagsbuchhändlers oder früher Verlagskaufmanns.
Genau. Franziska, du hast es auch gelernt. Bei dir hieß es auch noch Verlagsbuchhändler?
Ja, genau. Ich war quasi der letzte Jahrgang, der sich noch so nennen durfte. Danach war es dann die Medienkauffrau für Digital und Print.
Okay. Ja, und wie muss ich mir das vorstellen? Also Medienkaufmann Digital und Print zum Beispiel, was mache ich da alles?
Also im Verlag selbst, also meine Ausbildung bestand tatsächlich auch noch ein Großteil aus dem Buchhandel und dann alles, was zu einem Verlag dazu gehört. Das geht dann von Lektorat, was macht das Lektorat, wie funktioniert ein Lektorat, über wie stelle ich ein Buch her, über wie vertreibe ich es dann letzten Endes. Also in dieser Ausbildung, wie Florian Enz schon gesagt hat, bekommt man wirklich einen ganzen Einblick über die, was ein Verlag tut, was alles zu tun ist, was man auch so an Lizenzabteilungen, also man bekommt wirklich alles mit und einen super Überblick.
Jetzt muss ich mal den Herstellungsleiter fragen, weil das ist ja der dann quasi dieser Abteilung oben drauf thront. Würde es jetzt noch reichen, eine Ausbildung als Medienkaufmann digital und print zu machen, um dann wirklich Herstellung zu machen? Ah. Man kann hier ruhig ehrlich sein, ja. Weil wir finden auch noch andere Wege, wie man das macht.
Also ich will mal so sagen, ich habe mir natürlich auch vorher überlegt, was ich auf gegebenenfalls genau diese Frage antworte. Und ich würde schon sagen, dass der beste Weg sicherlich der ist, dass man auf jeden Fall noch ein Studium hier in Leipzig idealsterweise oder auch in Stuttgart entweder dranhängt oder auf jeden Fall noch mit dem Gepäck hat. Weil man, glaube ich, ich habe ja gerade eben erwähnt, dass man, wenn man eine Ausbildung im Verlag macht, man, ich sag mal so über den Daumen, vielleicht 3 Monate netto in der Herstellung verbringt, von 2 Jahren. Das ist ziemlich wenig, um so einen Beruf zu erlernen. Also ich glaube, das, was es machen kann, ist, es kann Lust auf das machen, das nochmal konkreter sich anzuschauen. Und wenn man wirklich ein bisschen mehr lernen möchte und tiefer einsteigen möchte, dann sollte man definitiv ein Studium machen.
Das kann ich tatsächlich bestätigen, weil mir ging es tatsächlich so. Ich habe bei Rowohlt gelernt, dann auch Verlagsbuchhändlerin, und hatte mich ursprünglich, als ich die Ausbildung begonnen hatte, stark für den Vertrieb interessiert und habe dann 3 Monate in der Herstellung verbracht und war ganz begeistert und sehr interessiert und habe dann beschlossen, tatsächlich nicht in den Vertrieb zu gehen, sondern habe dann hier in Leipzig Verlagsherstellung, hieß es damals noch, jetzt heißt es Buch- und Medienproduktion, studiert.
So, jetzt müssen wir ja auch mal darüber, nicht nur, wie wird man das, was macht man denn da überhaupt eigentlich den ganzen Tag? Also du kommst morgens zur Arbeit und tust was?
E-Mails checken,
okay, das genau. Mache ich auch.
Genau.
Und dann?
Also es ist tatsächlich so, man betreut tatsächlich mehrere Bücher gleichzeitig und ich erzähle jetzt einfach mal, wie es losgeht. Und zwar bekommt man dann ein Projekt zugeteilt und bespricht dann tatsächlich mit Lektor und in seltenen Fällen auch mit dem Autor, was dieses Buch ausmacht, was genau das Ziel ist. Und dann überlegt man sich, wie man die Innengestaltung macht. Ich glaube, ich fange nochmal anders an, weil viele denken, wenn man Verlagsherstellung macht, dass man automatisch auch für die Cover zuständig ist. Und das ist in größeren Verlagen tatsächlich nicht so. Die Covergestaltung selbst übernimmt das Marketing, ist meistens im Marketing angesiedelt, bei Rowohlt auch, oder? Ja, ist meistens im Marketing angesiedelt und man macht so typografische Korrekturen manchmal, aber so die Grundgestaltung an sich, die steht dann schon fest. Und meine Aufgabe ist es dann quasi von dem Cover her zum Inhalt zu denken und dies zu gestalten. Das hat sehr viel Typografie, Schriftauswahl.
Und das ist alles, also muss ich denn dann irrsinnig kreativ sein? Also oder ist es doch ein Handwerk? Also ich meine, wie viele Schriften gibt's?
Oh.
Ja. Weiß natürlich kein Mensch. Millionen.
Ja.
Millionen. Aber ihr müsst ja die richtige auswählen. Also zumindest nah dran. Also ich überlege mal, jetzt kommt die neue romantische Komödie raus. Ja. Die darf ja nicht dieselbe Schrift haben wie der Krimi, richtig?
Ja, also in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass man das nicht macht. Allerdings denken wir auch in der Gestaltung tatsächlich sehr stark von der Funktion. Die Typografie, die wir gestalten, die soll den Leser ja nicht stören, sondern es ist tatsächlich, im Idealfall fällt sie gar nicht so stark auf, sondern es ist einfach ein gut lesbarer Text, es ist ein schönes Buch, so fühlt es sich an, und die Typografie an sich fällt im Idealfall gar nicht groß auf, außer man möchte es natürlich, das nennt sich dann Auszeichnung.
Hm. Wie viel Freiraum hat man denn so als Hersteller? Also wer haut einem dann auf den Finger, wenn man zu viel Vignetten und keine Ahnung.
Also kreativen Freiraum.
Genau.
Okay. Das ist wahrscheinlich von Verlag zu Verlag unterschiedlich, würde ich mal vermuten zumindest. Mhm. Also bei uns hat man schon sehr viel Freiraum. Mhm. Und um die Frage auch vielleicht von mir noch zu beantworten, ja, ich glaube tatsächlich, man muss schon kreatives Potenzial mitbringen. Zumindest so, wie wir heutzutage Bücher machen. Wir haben den anspruchsvollsten Buchmarkt und die anspruchsvollsten Leser weltweit in Deutschland. Und ich glaube, dass sie auch die entsprechende Qualität auch gestalterisch verlangen und erwarten. Aber es gibt ja zwei Seiten. Das eine ist heutzutage in der Entwicklung, ich hoffe, ich greife nicht irgendeiner Frage vor, das eine ist, dass wir nach wie vor Bücher machen. Und ich würde sagen, dass wir aber das mindestens genauso wichtig mittlerweile Themen geworden sind, wie sich mit Prozessen und Projekten beschäftigen. Will sagen, ein Hersteller muss heutzutage auch Projektmanager sein oder zumindest sollte er Erfahrung mitbringen und sich mit Prozessen beschäftigen können. Ich meine, die Hersteller haben immer schon organisiert, verschiedene Abteilungen miteinander verbunden und waren am Ende dafür zuständig, dass alles irgendwie zeitlich funktioniert. Und heutzutage dreht es sich einfach darum, diese Prozesse immer weiter zu optimieren. Und da ist der Hersteller, glaube ich, gefragt. Dafür muss er nicht kreativ sein, dafür muss er andere Fähigkeiten haben, nämlich die organisatorischen Fähigkeiten besitzen. Die sind aber mittlerweile mindestens genauso wichtig.
Okay, aber jetzt habe ich, also ich darf mir das jetzt nicht vorstellen, so dass ich dann, ich habe die Typografie gewählt, ich habe das gesetzt. Macht ihr das noch selber im Verlag oder gebt ihr das nach draußen?
Nein, es ist tatsächlich so, dass wir es bei Ullstein nach draußen geben. Wir machen das im Verlag nicht selbst. Also ich betreue im Jahr so zwischen 50 bis 60 Büchern und dafür habe ich einfach dann auch nicht die Zeit und auch tatsächlich sind die organisatorischen Fähigkeiten für Ullstein, stehen die im Vordergrund. Also ich muss einfach dafür sorgen, dass alles pünktlich passiert, dass es kostenseitig auch abbildbar ist. Also man kalkuliert auch relativ viel. Materialauswahl hatten wir jetzt noch gar nicht das Thema, aber das spielt auch eine große Rolle. Also das sind alles diese Prozesse, die man dann koordiniert. Und
aber dann reden wir doch mal über Materialauswahl. Das finde ich nämlich relativ interessant. Also man braucht natürlich Papier und man braucht irgendwie ein Einbandmaterial und dann will man ja vielleicht möglicherweise auch noch irgendwie einen Lack drauf machen oder einen Farbschnitt oder und das wird tatsächlich dann von der jeweils buchbetreuenden Person kalkuliert und am Ende ist vielleicht noch ein Lesebändchen drin oder nicht?
Ja, ganz genau so ist es. Also es gerade bei den Spitzentiteln ist es natürlich, bin ich das nicht alleine. Der Vertrieb spielt eine große Rolle. Der kennt den Markt gut, der weiß, was ich gut verkaufe, was gerade angesagt ist, sagen wir es mal so. Und natürlich auch die Marketingabteilung. Hm.
Würdest du so bestätigen? Also wie oft hast du Dienstleister bei dir, die wunderbare Produktpaletten, was sie jetzt alles wieder Neues können? Veredelung.
Na, ich sag mal so, also ich glaube einfach, dass wir, wenn wir jetzt mal zumindest von den großen Publikumsverlagen sprechen, wir sind ja schon auch ein bisschen, das meine ich gar nicht negativ, aber wir sind ja irgendwie schon auch Buchfabriken. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir das, was wir einsetzen wollen, auch irgendwie da haben und dass wir das im Zugriff haben. Deswegen können wir sicherlich nicht jedes Buch individuellst ausstatten, sondern müssen uns ein gutes Portfolio an interessanten Materialien vorrätig halten mit unseren Lieferanten und das regelmäßig beschauen, ob es denn sozusagen das Richtige für uns ist und für unsere Bücher ist. Aber das ist, würde ich sagen, eine interessante Auswahl. Und tatsächlich ist es so, dass der Hersteller selbst auch dafür zuständig ist, genau diese Auswahl zu treffen im Rahmen der kalkulatorischen Möglichkeiten.
Und gibt es dann mal immer mal wieder Diskussionen, die sagen, ja, aber das wäre jetzt wirklich ideale Leinen für dieses Buch, wenn es denn Leinen sein soll. Und dann sagt der Verleger, der Lektor, der kaufmännische Leiter wahrscheinlich, jo, mag ja sein, aber ist nicht.
Ja, die meisten Verlage haben das ja sehr geschickt gemacht. Sie haben die Herstellungsabteilung organisatorisch dem kaufmännischen Geschäftsbereich zugeordnet.
Mhm. Pfiffig.
Sehr pfiffig, weil sie damit sozusagen ja den die Leute auch im Zaum halten. Das sind zwei Herzen in der Brust. Der eine will ausstatten und will ein Buch, also eigentlich ein Feuerwerk an Veredelungen, Ausstattung und Materialien erwirken. Und das andere Herz verpflichtet uns zum Kostenbewusstsein. Und in diesem Spagat findet man meistens die Mitte mit dem Feingefühl für das Individuelle nach Möglichkeit. Und ich glaube, so gelingt das auch ganz gut. Und wenn es dann, wenn wir dann gemeinsam feststellen zwischen Vertrieb und Lektorat und Autor, dass dem Buch ein Leseband oder ein farbiges Vorsatz oder ein Buchschnitt wirklich guttun würde, gerne auch nochmal in einer lebhaften Diskussion über den Ladenpreis, dann ist das drin, klar.
Ja, das wird ja vorher wahrscheinlich schon vorgegeben sein. Also dieses Buch wird eine Auflage von X haben, einen Ladenpreis von Y. Und nun, also worauf ich hinaus will, wie gut muss ich rechnen können?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass Florian Enz hat es angedeutet, wir auch Material bevorraten, auch die Druckereien für uns gewisse Materialitäten einfach da haben, denn die Auflagen sind, und das ist ja kein Geheimnis, runtergegangen. Und wenn dann ein Buch doch sehr gut funktioniert, muss man einfach sehr schnell im Nachdruck sein. Das heißt, man muss die Lieferzeiten von Materialien mit einberechnen in die ganze Geschichte. Natürlich sollte man rechnen können. Also eine Dreisatz, eine einfache Kalkulation, das ist jetzt aber wirklich nicht das größte Hindernis.
Mag ja sein, aber wenn ich mir jetzt überlege, also ich muss ein bisschen kreativ sein, das ist wichtig. Ich sollte Projektleiterfähigkeiten haben. Ich sollte ein bisschen rechnen können. Vielleicht möglicherweise sollte ich auch in der Rechtschreibung versiert, oder ist es dann wurscht?
Verkehrt ist das nicht, aber...
Es schadet nie, also grundsätzlich schadet es nicht, aber...
Ja. Nein, also ich glaube, es ist natürlich wirklich von der Größe des Verlages abhängig, wie ein Verlag strukturiert ist. Und es gibt kleine Verlage, in denen ist der Hersteller wirklich ein absoluter Allrounder in den eben genannten Bereichen, vom Korrektorat über die Kalkulation, über die Gestaltung, über den Satz, über die Materialauswahl. Und das ist schon eine große Bandbreite. Und dann E-Book soll er eigentlich ja auch noch irgendwie machen. In größeren Verlagen ist es ein bisschen mehr aufgeteilt. Da muss man, also bei Rowohlt zum Beispiel ist es so, dass da nicht jeder Hersteller kalkuliert, sondern die ganzen Projekte und Bücher werden vorher kalkuliert und vorher abgestimmt. Und der Buchhersteller kümmert sich eben wirklich um die ganze Organisation und Gestaltung der Bücher. Und dann haben wir noch ein eigenes Korrektorat. Die kümmern sich also nur um die Qualitätssicherung. Das ist aber von Verlag zu Verlag unterschiedlich. Und ich glaube, es wäre auch zu viel verlangt, wenn man alles richtig gut kann. Entscheidend ist, dass man Interesse für alle Bereiche mitbringt und so ein bisschen weiß, wo man seinen Schwerpunkt sieht. Und genau in den Bereich kann man sich, glaube ich, auch ganz gut hinentwickeln.
Wo wäre jetzt dein Schwerpunkt, Franziska? Also wenn du jetzt irgendjemanden voller Freude über deine Lieblingstätigkeit in deiner Abteilung oder von deinem Lieblingsprojekt erklären würde, was wäre das?
Also meine Lieblingstätigkeit ist tatsächlich immer noch die Musterlayouts vorzubereiten und sich zu überlegen, wie genau gestalte ich das. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, ich mag es auch, dieses Organisatorische zu machen. Und das ist tatsächlich ein sehr großer Teil. Man stimmt sich mit allen Abteilungen und manchmal eben auch mit den Autoren direkt darüber ab, wann was passiert. Und dann ist es halt oft so, dass die Presse es noch eher braucht, weil es doch eine Veranstaltung gibt. Also es ist immer sehr spannend und man muss immer flexibel sein in dem
da
Job.
Da ich ja hier für die Fragen zuständig bin und Sie dürfen das übrigens auch, vielleicht... Weiß irgendjemand, der hier sitzt, nicht, was ein Musterlayout ist?
Okay, das ist der Aufbau einer Doppelseite in einem Buch, wo man sich überlegt, welchen Satzspiegel man nimmt, wo genau steht und läuft der Text und welche Schrift wähle ich. Es ist auch stark abhängig davon, wie dick darf dieses Buch werden. Hat der Autor noch sehr viel mehr geschrieben? Soll ich dafür sorgen, dass es relativ klein und fein bleibt? Oder manchmal tatsächlich ja auch, soll es nach ein bisschen mehr aussehen, als es ist.
Und dann nimmt man dann ein bisschen dickeres Papier und...
Genau, eine etwas größere Schrift.
Okay, verstehe. Dann wird es dann so ein amerikanisches Taschenbuch, das dann so dick ist.
Nein, also es ist ja tatsächlich so, wenn man jetzt von amerikanischen oder englischen Büchern kommt und wenn man die schon öfter gelesen hat, da in dem Markt verwenden sie ja tatsächlich Papier, was sich hier im deutschen Markt niemand trauen würde anzubieten. Es fühlt sich so ein bisschen Klopapier an. Es ist sehr holzhaltig, es ist sperrig, es ist einfach sehr voluminös, es ist so ein bisschen, es quillt auch auf, sobald da ein Tropfen Wasser drauf ist. Also das würde man sich hier nicht trauen, Herr Enz.
Nein, würde man sich nicht trauen.
Würde man sich nicht trauen.
Auch vollkommen zu Recht, weil das ist für die Finger total schädlich. Man hat aber so ein schönes Objekt, wenn man am Strand so ein amerikanisches Taschenbuch liest, dann ist es danach so wie so eine Blume aufgegangen. Es ist noch viel dicker als vorher. Also insofern ein schön. Du hast es gerade kurz erwähnt, E-Books sollte man im besten Fall auch noch machen können. Das ist ja jetzt nun aber eigentlich ein komplett anderes Spiel. Warum? Weil die anderen Bücher werden ja schon auch am Computer gemacht. Also man darf ja nicht denken, dass da jemand noch mit der Schere sitzt und das auf eine Seite drauf platziert.
Na, ich glaube einfach, die Herausforderung, die wir beim Machen unserer E-Books haben und diejenigen, die sich damit intensiver beschäftigt haben, die werden das auch merken, ist die, früher ging es immer nur darum, dass man irgendwie ein schickes PDF hat, was man drucken kann. Und da war es eigentlich auch relativ egal, was dann in dem Layout-Programm stattgefunden hat. Hat ja eh keiner gesehen. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich mit den E-Books die Möglichkeit geschaffen haben, dass die Leser ja an ihren Endgeräten unwahrscheinlich viel damit machen können. Was wir ja gar nicht vorher wissen und auch nicht beeinflussen können. Und auch noch an jedem Lesegerät unterschiedlich. Das heißt, die Beschaffenheit und die Qualität der Daten, aus denen wir unsere E-Books produzieren, muss eine ganz andere Güte haben, als sie vielleicht vorher für ein PDF notwendig gewesen sind. Und sich dieses Wissen anzueignen, wie man zu einer hohen Güte dieser Daten kommt und was für Datenformate man braucht, bedeutet eine intensive Beschäftigung mit den Strukturen des Textes. Und das hat in der Form Hersteller früher, würde ich sagen, nicht gemacht.
Mit Sicherheit, hast du das in deinem Studium gelernt?
Ja, tatsächlich. Also wir hatten auch XML First, Last. Die ganze Diskussion haben wir auch während des Studiums schon geführt. Und ich habe im Studium auch gelernt, dass man von Anfang an dafür sorgen sollte, dass die Texte immer ursprünglich bleiben. Also ein Beispiel, was ich jetzt gerade gesagt habe, damit die Buchstaben eben in einer Zeile bleiben, damit man die Trennungen kontrollieren kann, verändert man ein bisschen, nur ganz leicht, den Abstand zwischen den Buchstaben. Und da kann man natürlich im Layout-Programm unterschiedliche Absatzformate, man kann da ein bisschen standardisiert arbeiten, aber an sich ist es trotzdem ein ganz normaler Absatz. Und das haben wir tatsächlich im Studium gelernt, dass man da tatsächlich eine Unterscheidung machen muss zwischen was gestalte ich für die Printausgabe und was betrifft die Datenqualität, die dahinter liegt. Das hatten wir tatsächlich. Also
und das muss ich mir dann so vorstellen, dass es dann Codes gibt und lange Reihen von komischen Buchstaben, die aneinandergereiht wird. Also muss ich ein Programmierer dann auch noch gleichzeitig sein?
Nein. Also also es ist hilfreich, wenn man HTML und CSS Grundkenntnisse hat, wenn man das einigermaßen versteht. Wichtig in meinem Job ist tatsächlich, dass ich eine vernünftige Qualitätskontrolle machen kann. Also ich bekomme dann ein E-Book und checke die Datenqualität nochmal. Und dafür muss ich nicht selber ein E-Book bauen.
Sondern einfach den Code irgendwie lesen können und sehen, dass der klar und rein ist. Und Druckabnahmen? Wie oft? Oder gar nicht? Eine Druckabnahme? Was ist eine Druckabnahme?
Also,
Was ist eine Druckabnahme?
Also Tendenz sinkend, würde ich sagen. Wobei auch da muss man sagen, kommt es, glaube ich, ganz auf den Verlag an. Also und was für Produkte der jeweilige Verlag macht. Ich würde schon sagen, dass wir im Bildband- und Kunstbuchbereich natürlich nach wie vor auch fleißig Druckabnahmen machen und auch sollten wahrscheinlich. Im Kinderbuch gegebenenfalls auch noch. Aber im belletristischen Bereich, im Publikumsverlagen, müssen wir heutzutage, denke ich, keine Druckabnahmen mehr machen. Nee. Weil die Daten eine sehr hohe Qualität haben. Wir im Vorwege bereits genügend Mechanismen haben, zu prüfen, dass die Qualität, die wir vorher uns angeschaut haben, auch nachher im Druck so gewährleistet ist und eins zu eins auch dann letztendlich im Buch sich wiederfindet.
Das ist doch sehr schön. Gut, wenn Sie Fragen haben, dann winken Sie mir einfach mal zu. Da wusste ich es doch. Ja, so viel im Leben.
Nee, also da arbeiten wir nicht dran. Und Sie haben voll...
Ja, ich versuche das mal. Es ging im Grunde darum, dass man natürlich man nicht weiß, wie viele Bücher man verkauft. Leider weiß man das nicht. Insofern ist so eine Auflage auch immer ein gewisses Risiko, das man theoretisch bei einem E-Book nicht hat, weil da gibt es ja nichts nachzurücken. Das ist einmal fertig und es wurde gemacht. Ich würde dann aber auch gleich danach anschließen, dass es, glaube ich, ein Irrtum ist zu denken, dass eine Produktion eines E-Books quasi nebenher passiert oder nichts kostet. Ne? Ja, genau. Man weiß, woran man ist. Und jetzt darf jemand antworten.
Also das Auflagenrisiko, was Sie angesprochen haben, das ist nicht wegzureden. Das ist in der Tat so. Das ist auch ein großes Problem, weil es immer schwieriger wird, einzuschätzen, wie viele Bücher wir denn drucken sollten. Insbesondere, weil wir ja auch in der Regel mit dem Buchhandel die Vereinbarung haben, dass sie denn auch, wenn sie die Bücher nicht verkaufen, sie alle wieder zurückgeben können. Das heißt, das müssen wir schon einigermaßen gut planen und das ist eine große Herausforderung. Nur parallel bleibt uns eigentlich auch nichts anderes übrig, denn wenn wir uns anschauen, dass wir im Augenblick in Deutschland einen stagnierenden E-Book-Markt haben, der sich nicht weiterentwickelt und der noch lange nicht die Größe erreicht hat wie in den USA, was ich behaupte wahrscheinlich auch nie erreichen wird, weil wir eine ganz andere Struktur des Landes haben und ganz andere Vertriebsmöglichkeiten und eine ganz andere Infrastruktur. Richtig? Insofern wird das mit Sicherheit nebeneinander existieren und auch existieren müssen. Das Kerngeschäft, von dem die Verlage heutzutage leben, ist Print. Und das kann man natürlich nicht aufgeben. Also wir müssen eigentlich doppelt beschicken. Und das ist ja auch die Herausforderung, dass man das ohne zusätzliche Kosten einem genau das gelingt.
Und es gibt tatsächlich Entwicklungen, das nennt sich dann POD, Print on Demand, dass dann tatsächlich eine Auflage 1 produziert wird, wenn ein Buch bestellt wurde. Das ist allerdings für unseren Verlag jetzt nicht entscheidend, weil wir ja tatsächlich Bücher verlegen, wovon wir uns mehr als eine Auflage 1 versprechen. Aber das Thema wird immer größer und es wird, denke ich, auch zunehmen, dass man eher auf Bestellung produziert. Ja, also er hat gesagt, ich versuche das jetzt nochmal wiederzugeben, dass wenn man tatsächlich standardisierte Materialien nimmt, kann man natürlich, ist es einfacher, eine Auflage 1 zu produzieren und das stimmt. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass die deutschen Leser ja tatsächlich auch ein tolles Buch, ein besonderes Buch suchen und gerade auch im Buchhandel auch tatsächlich noch kaufen. Natürlich wächst online immer mehr, aber im Buchhandel passt man ein Buch immer an und dann hat man ein Gefühl und dann macht das Material was mit einem und dieses Produkt.
Ja, und ich muss da natürlich, ich habe jetzt in meiner Rolle als Stiftung Buchschutz, muss ich da auch kurz eingreifen. Die sind deutlich besser geworden, die Print-on-Demand-Bücher, aber sie sind schon noch relativ weit entfernt von einem Buch, das man A, gerne in die Hand nimmt und vor allem B, gerne liest, weil häufig sieht man, dass dann der Autor auch gleichzeitig den Satz gemacht hat und wir haben es gerade gehört, man sollte das schon lernen, bevor man es macht. Also es ist so wie ein selbstgemachtes Fotobuch selten so gut aussieht wie ein Fotobuch aus dem Steidl Verlag. Nee. Aber ich meine, das eröffnet natürlich für Autoren, die gerne ihr Werk publizieren wollen, Möglichkeiten, die sie, wenn sie angewiesen sind, dass ein Verlag sie unterbringt, natürlich nicht haben. Ob der Buchmarkt das wirklich braucht, das wage ich zu bezweifeln, weil wie viel, also wir sind irgendwie bei 80.000 Neuerscheinungen im Jahr. Das ist schon jede Menge Holz, dass man so, also ich meine, 50 Bücher im Jahr zu betreuen, ist ja nicht ganz ohne, ja. Ich wiederhole, was genau meinen Sie mit qualitativ guten Daten?
Also jetzt mal bezogen auf das elektronische Produkt, ist es so, dass wir die Herausforderung haben, ohne großen Mehraufwand von dem, was wir haben, möglichst gleichzeitig aus dem Print oder zum Print auch das E-Book zu machen. Weil wir nun gerade gesagt haben, mit dem Geldverdienen bei den E-Books ist es so eine Sache, zumindest nicht großflächig. Also darf es nichts kosten und trotzdem haben wir ja den Anspruch, ich hatte das eingangs erwähnt, dass wir in Deutschland einen sehr hohen Anspruch haben an die Qualität unserer Bücher und wir Verlage werden ja auch an der Qualität dieser Bücher gemessen. Und wenn man sich vorstellt, dass Autoren Bücher schreiben, die dann auch digital publiziert werden, warum sollte der Anspruch der Autoren dort ein anderer sein, als wenn das Print viermal durchs Korrektorat läuft, damit es auch gut aussieht? Im Digitalen ist es aber eben, wie ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, so, dass unwahrscheinlich viel mit den Daten passieren kann, weil der Leser auch unwahrscheinlich viel mit den Daten macht, obwohl er das gar nicht merkt, nämlich mit seinem Lesegerät. Dann stellt er plötzlich ganz groß und stellt fest, das, was in der kleinen Schriftgröße noch toll aussah, nämlich ein Initial, sieht am Ende ganz furchtbar aus. Die Herangehensweise an einen Text und ihn aufzubereiten für ein elektronisches Produkt ist eine ganz andere als im Print. Und das meine ich eigentlich damit, dass wir es kommt da nicht mehr darauf an, wie im Print, dass wir den Text durchgestalten und ihn schick machen, damit es ein Feuerwerk der Gestaltung ist, sondern es kommt darauf an, dass wir ihn so strukturieren, dass er nachher auf den Lesegeräten die beste Lesbarkeit hat. Das ist das, und zwar für jeden. Für alt und jung, für groß und klein, für alles. Das ist die Herausforderung. Technisch. Ja.
Genau. Da hinten nochmal irgendjemand, der wir bleiben noch 10 Minuten da. Ja, bitte. Ich wiederhole das mal, im Grunde war die Frage, wie sieht ein Gespräch zwischen Autor und Herstellung aus, was aber, glaube ich, auch ein bisschen abgeschwächt werden muss, weil das wahrscheinlich selten überhaupt stattfindet, aber übers Lektorat und also was mich noch dazu interessiert, wie viel Einfluss hätte denn der Autor theoretisch an der Optik des Buches? Also wie viel kann er da beeinflussen oder ist er im Grunde raus dann aus dem Prozess?
Also ich glaube, man muss sich immer überlegen, das größte Gut der Verlage sind ihre Autoren. Ohne Autoren gibt es nämlich gar keine Bücher. Und das heißt, das oberste Ziel, was allem untergeordnet wird, ist eine 360-Grad-Autorenbetreuung. Und die muss es auch geben. Das heißt, natürlich beziehen wir die Autoren mit ein, in der Tat nicht selten direkt zwischen Herstellung und Autor, Das hat Franziska Brinkmann vorhin auch schon gesagt. Sondern es läuft häufig übers Lektorat. Manchmal entstehen dann auch so Momente, wo tatsächlich Autor und Hersteller gemeinsam sitzen und am Bildschirm das Buch irgendwie gestalten. Aber in der Regel läuft es übers Lektorat. Aber dort wird ein Großteil der Zeit damit verbracht, den Autoren wirklich auch zu betreuen. Und das meint nicht, ihn zu fragen, wie es ihm geht und ob er schon fertig ist mit seinem Buch, sondern wirklich auch mit ihm gemeinsam an diesem Buch zum einen inhaltlich natürlich zu arbeiten, aber zum zweiten sehr wohl ihn auch zu beteiligen. Bei uns, bei Rowohlt, kriegen, würde ich sagen, 90% der Autoren ihre Bücher vorher zu sehen, wie sie innen drin aussehen, aber auch die verschiedenen Coverentwürfe. Und reden da ganz entscheidend mit.
Würdest du bestätigen, dass das bei Ullstein ähnlich aussieht?
Ja, tatsächlich trifft man Autoren, also wenig Autoren dann persönlich. Oft ist es halt dann am Telefon, weil da auch einfach eine räumliche Distanz ist. Und oft geht es dann tatsächlich den Autoren gar nicht so darum, welche Typografie ich gewählt habe, sondern es ist dann eher, dass so ein Gesamteindruck beschrieben wird, den ich dann versuche umzusetzen. Und ganz oft ist es tatsächlich, dass man dann über Bildteile spricht, über etwas, was wirklich durchgestaltet wird und gar nicht so über das, was ich vorhin als Musterlayout bezeichnet habe, gar nicht so ins Detail geht in den Gesprächen, sondern dass das tatsächlich diese Besonderheiten sind. Oder wenn es ein Liebesroman ist, nehme ich jetzt die Blüte oder einen Apfel oder eine andere Vignette. Also, und da richtet man sich natürlich nach dem Autor, weil es sein Text ist und er hat das beste Textgefühl.
Ich habe jetzt noch mal eine ergänzende Frage. Es ist ja nicht alles, was in Deutschland erscheint, auch tatsächlich von einem deutschen Autor geschrieben. Ganz im Gegenteil, es gibt ja wahnsinnig viele Lizenzen. Wie gehen die beiden Verlage mit Lizenzen um? Übernimmt man im Grunde das, was man eingekauft hat, oder arbeitet man noch mal dran? Also am Papier auf jeden Fall, wenn es aus Amerika kommt, natürlich.
Jetzt als Übersetzung gemeint, also dann arbeiten wir natürlich schon nochmal dran oder einfach eine
Über... Ja, natürlich, aber es ist eine Übersetzung, aber dann habe ich ja im Grunde habe ich ja eine Gestaltung.
Ach so,
also
okay.
Ich muss die nochmal anpassen,
ja.
Sicher, aber ich habe ja eine Gestaltung vorgegeben.
Ja, genau. Also wir machen es, also würde ich sagen, in 90% der Fälle machen wir es neu, lassen uns wahrscheinlich inspirieren davon, wie es mal gestaltet ist. Aber es gibt einfach, das stellt man ja auch fest, wenn wir uns Bücher anderer Länder nehmen, große Unterschiede in der Gestaltung der Bücher. Und vielleicht hat das auch was mit den jeweiligen Buchmärkten zu tun. Wir haben einfach vielleicht einen anderen andere Geschmäcker, anderen Anspruch an Gestaltung. Und deswegen machen wir das in der Regel schon, dass wir das anpassen. Aber gerade bei den Covern und bei den Entwürfen spielt es schon häufig auch eine Rolle, was haben die so gemacht und gefällt uns das gegebenenfalls besser als das, was wir jetzt hier entwickelt haben. Also das wird sich schon angeschaut.
Ja, das auf jeden Fall. Was tatsächlich dann übernommen wird, ist sowas wie Grafiken, weil da steckt ja dann auch vom Autor und vom jeweiligen Hersteller in dem anderen Land schon Arbeit drin. Das wird in der Regel übernommen und dann halt die deutschen Texte. Oder auch die Bilder werden zum größten Teil übernommen, weil das natürlich einen inhaltlichen Bezug hat, den wir jetzt nicht ändern als Hersteller, nur weil wir ein anderes Foto schöner finden. Aber es ist tatsächlich so, dass wir in manchen Fällen auch Grafiken nachbauen, weil das vielleicht zu unserer Gestaltung besser passt. Also es ist tatsächlich von Fall zu Fall sehr unterschiedlich, was genau übernommen wird und was nicht. Die Typografie, ganz ehrlich, habe ich, glaube ich, noch nie übernommen aus dem amerikanischen Raum.
Ja. Okay, das meine letzte Frage, was ist die Königsdisziplin? Einen Roman, ein Kinderbuch, ein Bildband oder ein Wörterbuch? Scheint schwierige Frage zu sein.
Weil es ist ja tatsächlich, also einen Roman kann ich einfach, da mache ich 50 Bücher im Jahr, mache ich. Das würde ich jetzt nicht nennen. Kinderbuch, stelle ich mir auch schwierig vor mit den Illustrationen, Farbechtheit, dass man den Text dann genau in die Sprechblase kriegt oder an die Stelle, in der es sein soll, weil Deutsch ja zum Beispiel immer etwas länger ist als Englisch beispielsweise, 20%. Bildband stelle ich mir auch nicht so einfach vor, wobei ich da glaube, hat man auch noch ein anderes Verhältnis zum Autor, beziehungsweise dann halt zum Fotografen, der die Fotos gemacht hat. Da arbeitet man ganz bestimmt auch enger. Also ich mag mich da gar nicht festlegen. Wörterbuch, mein Gott, die ganze Struktur, wenn man sich dann vorstellt, das soll als E-Book funktionieren, dann denke ich auch so, oh. Also
ich würde sagen, es fehlt ja eine Kategorie Bücher. Fehlt ja. Und die würde ich auch tatsächlich, also die Fach- und Sachbücher, die extrem stark strukturiert sind, die würde ich als die Königsdisziplin bezeichnen. Die mag zwar rein optisch jetzt nicht so viel hermachen, aber wenn wir vorhin schon von der Struktur der Texte gesprochen haben, mehrere Überschriftenhierarchien, diverseste Verweise, Register, Fußnoten und ähnliches. Ich glaube, die Herausforderung, einen komplizierten Text so lesbar zu machen, dass es Spaß bringt, das Buch zu lesen, ist würde ich sagen, die größte. Man erkennt es vielleicht nicht sofort, aber jeder, der Bücher macht, wird wissen, was ich meine. Ansonsten hat jede der eben genannten Kategorien natürlich seine eigene Herausforderung, so wie du es auch gesagt hast.
Sehr schön. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Jetzt bleiben wir noch 5 Minuten, wenn Sie noch Fragen haben. Dankeschön. Danke an die beiden Fachkräfte.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.